Und damit wir jetzt auch schön in die SDGs übergleiten, in die Sustainable Development Goals, würde ich an der Stelle mal den lieben Thorsten Göbel zu mir nach vorne bitten. Ja, wir machen es nachher, genau. Weil wir tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen was doch für den Kopf kriegen wollen, obwohl es ja eben auch diese ganzen anderen Kanäle gibt. Ich finde es grandios, dass du da bist. Wir haben vorhin festgestellt, wir kommen aus derselben Ecke. Wir kommen nämlich aus Holzgörlingen und nicht aus Ulm. Und das ist immer schon ein riesen Bonus, wenn man weiß, was schön ist in der Welt. Schwaben nämlich. Schön, dass du da bist und schön, dass du es geschafft hast, vor allen Dingen aus Berlin. Ich habe erstmal, also Thorsten Göbel ist in Berlin der Stabsleiter vom Stabsreferat Grundsatz, Dialog und Theologie. Ich finde, das ist schon mal so ein toller Name. Und ich frage mich aber immer, wenn ich diese Grundsatzreferate so im Namen sehe, was ist denn da immer so Grundsätzliches eigentlich bei euch in den Referaten los, dass man da von diesem Grundsatzreferat spricht? Hat das was mit ganz hohen theologisch grundsätzlichen Fragen für so ein Riesenwerk zu tun? Also was genau meint denn das, dass du quasi für die ganzen großen Grundsätze bei Brot für die Welt verantwortlich bist?
Also ich bin nicht allein dafür verantwortlich, das sind auch noch weitere Menschen, vor allem Menschen, die mir helfen, meine nicht professionell ausgebaute theologische Kompetenz zu kompensieren, weil ich von Haus aus Politikwissenschaftler bin. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir jetzt Trendanalysen machen. Was läuft denn gerade? Was sind wichtige Entwicklungen, die wir momentan auf der politischen, entwicklungspolitischen, internationalen Landschaft sehen? Was bedeutet das für unsere Organisation in Fragen der Entwicklungspolitik, aber auch in Fragen der humanitären Hilfe, für den Teil Diakonie Katastrophenhilfe, der ja auch mit zu uns gehört. Aber zum Teil auch wirklich sehr grundlegende theologische Arbeit und Fragen, größerer Komplex ist momentan zum Beispiel das derzeit laufende Themenjahr Reformation und die eine Welt der EKD im Vorgang auf das nächstes Jahr stattfindende und zu feiernde Reformationsjubiläum, wo wir uns nochmal intensiver zusammen mit dem Evangelischen Missionswerk als Dachverband und mit vielen Partnern aus dem theologischen Bereich weltweit beschäftigen. Was sind eigentlich die gesellschaftsverändernden Impulse, die Reformation damals gesetzt hat, was könnten die auch heute bewirken und heute bedeuten für uns? Das sind zum Beispiel im Grundsatzbereich solche Fragen. Ich sage immer, es ist so ein bisschen eine Denkstube für die Organisation, wo auch mal über den Tag und das aktuelle Geschehen hinaus weiterreichende Trends analysiert und gedacht werden können.
Ich finde es auch wieder so bezeichnend, dass bei euch in dieser Denkstube dann eben auch das Thema SDGs vorkommt, ne? Weil man das vielleicht nicht immer zuerst auch damit rein verorten würde, wo dann theologisches Grundgedankengut so zusammenkommen muss mit was Weltpolitik angeht. Und da haben wir auch wieder diesen schönen Dreiklang Glaube, Lebensstil, Politik. Also merkt man auch wieder immer wieder, wenn wir auch auf Brot für die Welt treffen in Berlin, dass bei euch eben auch dieses Zusammenführen, dieses ganzheitlich integrierte Leben eine ganz große Rolle spielt. Ich habe mit Bonnie gesehen, dass du deine Doktorarbeit damals geschrieben hast, auch über Unternehmensverantwortung und vor allen Dingen auch faire Arbeitsbedingungen. Ich glaube, es war Textil- und Schuhindustrie, ne? Weil da hatten wir 2 Jahre Kampagnenthema dazu. Ganz kurze Randfrage dazu, wie bewertest du das, was gerade da mit diesen Fairness- und Textilinitiativen passiert in Berlin? Siehst du da, weil ich glaube, deine Doktorarbeit ist über 10 Jahre her, ne? Nee? Nee? Ach stimmt, wir sind eigentlich gar nicht so weit auseinander, obwohl ich viel älter aussehe. Genau, 5. Ist es für dich gerade eine positive Entwicklung, die da politisch passiert in Richtung fairere Arbeitsbedingungen in den großen Industrien?
Da könnte ich jetzt den ganzen Abend drüber reden, aber ich versuche es jetzt mal kurz zu machen. Ich denke, es hat positive Entwicklung gegeben, schon vor allem seit Beginn der 90er Jahre, vor allem innerhalb von vielen großen Unternehmen, die da relativ stark auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit waren. Ich denke, um einen weiteren Schritt zu gehen und breitere Veränderungen in diesen Bereichen hinzukriegen, ist es einerseits ganz stark nötig, die sogenannten Sozialpartner, also die Regierungen, die Unternehmensvertreter und die Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter in den jeweiligen Ländern vor Ort zusammenzubringen, um da Fragen anzugehen, die man, sagen wir mal, über dieses Modell von Kontrolle durch die Lieferketten hindurch nicht angehen kann. Das ist, denke ich, ein größerer Bereich. Der zweite größere, denke ich, entscheidende Hebel liegt im Bereich der Einkaufspraktiken großer internationaler Konzerne, wie die Bereiche der Leute, die jetzt sich für die Verankerung und Verbesserung von Sozialstandards in den Lieferketten einsetzen, mit den Bereichen des Einkaufs verbunden sind. Und sonst haben sie da an der einen Seite die Preisdrücker, die möglichst schnell die Aufträge reinholen müssen fürs Unternehmen und möglichst den Preis runterhalten, und auf der anderen Seite diejenigen, die dann dafür sorgen sollen, dass trotzdem die Sozialstandards eingehalten werden. Und in dieser Frage, wie Einkaufspraktiken ausgestaltet sind, wie kurzfristig, wie langfristig auch die Beziehungen mit den Lieferanten sind, da ist, denke ich, einer der zweiten großen Hebel. In diesem Zuge könnte man hoffen, dass das Textilbündnis, was jetzt hier für Deutschland gestartet wurde, eine Möglichkeit ist, das anzugehen. Muss man sich momentan noch ein bisschen vorsichtig betrachten.
Da hoffen wir auch, dass die SDGs dann nochmal extra Hebel sind, mit denen man daran vielleicht auch drücken kann. Das wirst du uns wahrscheinlich auch nachher noch ein bisschen aufmachen, wie wir als Zivilgesellschaft und Kirchen da mit anpacken können, dass da auch an diesem großen Hebel der Unternehmensverantwortung mehr gedreht werden kann. Letzter Punkt noch zu dir. Ich habe auch mit Begeisterung gesehen, eben, dass du bei der United Methodist Church, hat es auf Englisch geheißen, auf deiner Webseite, lange auch auf globaler Ebene aktiv warst und noch bist, glaube ich auch, sogar in Bezug, Peace and Justice, auch in Bezug auf die Vereinten Nationen. Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt beim Essen, dass das bei der methodistischen Kirche auch ein ganz großer Anker ist, so im Kirchlichen schon immer sozialpolitisches Engagement. Ich habe vorhin schon versucht, ein bisschen zu kristallisieren. Wie würdest du das beschreiben, auch hier in Deutschland? Wie ist das, sage ich mal, wie wird es so allgemein gelebt, dass die Leute sehr nach draußen gehen? Gibt es da irgendwie schon konkrete Initiativen dazu, gerade in deinem, sage ich mal, Kirchenkreis?
In meinem Kirchenkreis zum Teil auch. Wir haben jetzt zusammen mit der Nachbargemeinde aus der Evangelischen Kirche Berlin, also der Luther, der Unierten Kirche dort, gemeinsame Arbeit für Flüchtlinge in der Region begonnen. Ich denke, ich persönlich auch in den unterschiedlichen Gremien in den letzten Jahren versucht habe, intensiver voranzuschieben, ist der ganze Bereich ökofaire Beschaffung, das zu verankern, auch innerhalb der Kirche und in den Gemeinden. Das ist aber auch ein langer Weg. Also da noch dann nachdem, dass man mal sowas wie ein Grundlagenstatement hat, was schon mal gut ist, um einen Referenzpunkt zu haben, aber das dann wirklich in die Lebenswirklichkeit von Gemeinden oder noch oft trickreicher von Diakoniewerken mit hineinzutragen, das ist dann nochmal ein längeres Bohren, dicker Bretter.
Aber immerhin sind die Methodisten die Ersten, die tatsächlich eine Person dafür abgestellt haben, die sich um ökofaire Beschaffungspraxis in Gemeinden kümmert. Und das finde ich schon mal, ja, unter anderem genau, aber das finde ich schon mal sehr vorreiterisch, und da hoffen wir, dass auch viele andere nachziehen. Jetzt freuen wir uns auf deine Phase, uns was zu den SDGs zu erzählen. Ich glaube, du wirst ungefähr eine Stunde reden. Ja, mal schauen, wie es dir gefällt. Und dann gibt es danach auf jeden Fall noch Zeit für Rückfragen und für Diskussionen. Wir werden dann mit den Funkmikros noch bei euch vorbeischauen, wenn ihr Fragen habt, und schauen mal, was so in Gang kommt. Wir sind schon gespannt, und ich sage mal nochmal herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, darf ich auch, denke ich, in diesem Kreis guten Gewissens sagen. Vielen Dank auch für die freundliche Einführung und fast schon etwas zu viel der Vorschusslorbeeren. Ich hoffe, dass ich mit diesem Anspruch hier mithalten kann, der mir jetzt hier schon entgegengebracht wurde. Schön, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Vernetzungstreffen hier in der Hebron-Gemeinde in Marburg. Sie haben mich gebeten, heute Abend eine Einführung in die nachhaltigen Entwicklungsziele, die so auf Englisch sogenannten Sustainable Development Goals oder kurz SDGs zu geben. Deutsche schöne Abkürzung gibt es meines Wissens dazu nicht wirklich. Deshalb werden Sie wahrscheinlich öfter mal heute Abend auch diesen Begriff SDGs hören, wiewohl er wahrscheinlich in der kirchengemeindlichen Praxis dann etwas schwierig zu vermitteln sein wird. In Vorbereitung zu dem Vortrag heute habe ich mich auch mal auf der Website der Micha-Initiative orientiert und mit Freude gesehen, dass sie sich in der Vergangenheit bekanntermaßen schon mit den Millenniumsentwicklungszielen intensiver beschäftigt haben und nun auch für die Zukunft sich verstärkt auch mit den nachhaltigen Entwicklungszielen befassen wollen. Ich denke auch, dass die Micha-Initiative und ihre Mitglieder hier Möglichkeiten haben, für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele in, mit und durch Deutschland sich einzusetzen in den unterschiedlichen Bezügen, die Sie hier haben. Gern möchte ich dazu im Anschluss an den Vortrag mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass es nicht viel länger als eine Stunde gehen wird, sodass wir dann auch noch ein bisschen die Möglichkeit haben zum Austausch. Es ist ja nun auch Freitagabends. Viele von Ihnen haben eine Arbeitswoche hinter sich und sind jetzt hier noch ehrenamtlich angereist. Insofern hoffe ich, dass, wie ein Freund von mir es mal so nannte, das Gethsemane-Syndrom jetzt heute Abend nicht zu stark voranschreitet und alle, je länger es geht, hier wegknacken. Das hoffe ich, ist nicht der Fall. Gut. Ich denke, durch Ihre Beschäftigung, ich weiß jetzt nicht, wie der Informationsstand jeweils ist. Insofern kann es sein, dass ich für manche viel zu detailliert auf die nachhaltigen Entwicklungsziele zum Teil eingehe und für manche es was ganz Neues ist. Ich habe es versucht, jetzt mal eine Grundeinführung zu machen. Wenn das wunderbar ist, dann können Sie überschwängliches Lob gerne bei mir loswerden und vernichtende Kritik und so weiter können Sie dann gerne an Stefanie Linner richten. Nein. Also, gern auch dann bei mir, wenn es nicht passt, wie auch immer. Hören Sie mich alle auch da hinten? Ist das von der Mikrolautstärke? Gut, alles klar. Nichtsdestoweniger denke ich und hoffe ich, dass Sie durch Ihre Beschäftigung mit den Millenniumszielen zuvor und vielleicht auch hier und da schon ein bisschen mit den nachhaltigen Entwicklungszielen einiges von dem auch wiedererkennen werden. Wenn das so wäre, würde mich das freuen. Gut, was werde ich in der nächsten knappen Stunde tun? Ich würde zuerst einen kurzen Einblick in die Entstehungsgeschichte der nachhaltigen Entwicklungsziele geben. Sie wissen, sie bauen auf den Millenniumszielen auf und bei Ihrem letzten Vernetzungstreffen war ja auch mein Mitarbeiter Thilo Hoppe hier bei Ihnen und hat da auch nochmal berichtet zum Umsetzungsstand und auch schon einen gewissen ersten Ausblick gegeben auf die nachhaltigen Entwicklungsziele. Daran will ich heute anknüpfen und werde dann auch bei der Besprechung einzelner nachhaltiger Entwicklungsziele gelegentlich auch auf die Millenniumsziele zurückkommen. Also nach der Einführung in die Entstehung der SDGs soll es dann um die 17 Ziele im Einzelnen gehen, in einem zweiten Schritt. Dabei werde ich dann einerseits auf den Aspekt eingehen, der auch auf Ihrer Homepage nochmal mit hervorgehoben ist. Jedes dieser 17 Ziele hat auch einen Bezug zu Deutschland und zu uns in Deutschland. Oder wie es auch der Entwicklungsminister hier und da auch deutlich formuliert, Deutschland ist auch in vielen Bezügen und wenn man diese Ziele als Maßstab nimmt, ein Entwicklungsland. Daran anschließend, nach diesem größeren Teil über die einzelnen Ziele, werde ich noch ein bisschen was über die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele in Deutschland und zu Deutschlands internationaler Rolle sagen bei der Umsetzung und schließlich in einem dritten Teil mich oder mit der Frage beschäftigen, was wir als Einzelne, was wir als Kirche, als Gemeinschaft tun können und welche Veränderungsprozesse eigentlich bei uns durch die nachhaltigen Entwicklungsziele angestoßen werden können und wie wir uns da einbringen könnten. Gut, zunächst kurz zum Entstehungsprozess der nachhaltigen Entwicklungsziele. Als abzusehen war, dass die Millenniumsziele bis zum Ende des Jahres 2015 nicht erreicht werden würden, entwickelten die Vereinten Nationen schon relativ frühzeitig, so ab dem Jahr 2010 begann das eigentlich, Ideen dazu, wie ein nachfolgender Zielkatalog gestaltet sein könnte. Zur Erarbeitung konkreter Vorschläge wurde dann zum einen im Sommer 2012 ein sogenanntes High-Level Panel of Eminent Persons gegründet mit Mitgliedern aus Politik, aus Wissenschaft, aus Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft. Dazu zählten unter anderem der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler oder der britische Premierminister David Cameron oder die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf. Aus der Arbeit des Panels ging ein Bericht hervor, der nannte sich Eine neue globale Partnerschaft durch nachhaltige Entwicklung, die absolute Armut auslöschen und die Wirtschaft transformieren. Dieser Bericht erschien 2013 und gab schon erste konkrete Empfehlungen dafür, wie die künftige Entwicklungsagenda ausgestaltet sein könnte. Parallel dazu in einem zweiten Prozess, das sehen Sie hier dann auf der rechten Seite, beschloss 2012 die Konferenz der Vereinten Nationen zur nachhaltigen Entwicklung, die sogenannte Rio plus 20 Konferenz, weil die das 20-jährige Follow-up zur Rio-Konferenz 1992 machte. Auch die beschloss, nachhaltige Entwicklungsziele zu entwickeln. Sie richtete dazu eine sogenannte Open Working Group on Sustainable Development Goals, kurz OWG genannt, ein. Eine Arbeitsgruppe mit Teilnehmenden aus 70 Staaten. Diese Gruppe hatte 30 Plätze. Schnelle Rechner unter Ihnen erkennen, dass das wahrscheinlich mit der Besetzung schwierig wird. Ich komme gleich nochmal dazu, wie das dann ausgestaltet wurde. Und diese Gruppe sollte Vorschläge für eben solche Nachhaltigkeitsziele erarbeiten. Es kam dann dazu, dass sich da mehrere Länder dann jeweils einen Sitz geteilt haben. Deutschland beispielsweise teilte sich einen Sitz mit der Schweiz und mit Frankreich. Das war eine relativ komplizierte Zeit damals mit relativ wenig Überblick, wer macht jetzt eigentlich was in welchem der Prozesse. Das werde ich nicht im Detail nochmal nachkarten. Die beiden Prozesse, die Entwicklung von Nachfolgezielen für die MDGs und die Erarbeitung von nachhaltigen Entwicklungszielen, liefen anfangs zunächst parallel, aber auf Drängen vieler, sowohl aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch aus den Regierungen, wurden sie dann schließlich zusammengeführt. Und 2014 stellte diese Open Working Group 17 Ziele vor, die nun einerseits als Nachfolgeziele der MDGs galten und andererseits die aus dem Rio-Prozess resultierenden Nachhaltigkeitsziele beinhalteten. Im ersten Halbjahr 2015 fanden dann zwischenstaatliche Verhandlungen dazu statt, die nahmen diesen Vorschlag auf und legten damit die Basis für die sogenannte 2030-Agenda, die im September 2015 auf der UN-Vollversammlung verabschiedet wurde. Das Dokument ist 38 Seiten lang. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die können Sie sich im Internet auch anschauen, wenn Sie mögen. Beginnt mit einer politischen Erklärung. Also es gibt quasi vier Teile, eine politische Erklärung, einen Teil zu den Umsetzungsmechanismen, da geht es vor allem um Finanzierungsfragen, dann die 17 Ziele selbst und einen Teil, der sich mit der Umsetzung dann im weiteren Sinne befasst. Die politische Erklärung, die fasst zusammen, wozu sich die Weltgemeinschaft in der Agenda bis 2030 verpflichtet. Sie nennt die Vision, die der Agenda zugrunde liegt, und legt dann gemeinsame Grundsätze fest. Es folgt dann eine Beschreibung, wie ich sagte, des zweiten Teils der Umsetzungsmittel. Dabei wird dann vor allem auf globale Finanzierungsmechanismen eingegangen und die Verantwortung für die Umsetzung der Agenda und für die Überprüfung der Zielerreichung der SDGs den Regierungen der Staaten übertragen. Das wird vielleicht im weiteren Zusammenhang auch nochmal ein interessantes Thema sein. Wessen Agenda ist das eigentlich? Es ist natürlich zuerst eine Agenda von Staaten, die sich Staaten gegeben haben, gegenseitig als Verpflichtung. Aber selbstverständlich ist auch klar, dass nur durch staatliches oder nur durch Regierungshandeln in keinem der Länder dieser Erde so ein ambitioniertes Programm zur Veränderung von Gesellschaft möglich sein wird, wenn nicht gesellschaftliche Gruppen sich daran ganz stark beteiligen. Das Dokument, sagte ich dann, listet in einem dritten Schritt die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele auf und nennt zu jedem dieser Einzelziele eine Reihe von Unterzielen, wo das dann nochmal konkretisiert wird, was das bedeuten soll. Insgesamt handelt es sich dabei um 169 Unterziele, die damit die Ziele da nochmal präzisieren sollen. Momentan gibt es auf UN-Ebene einen Prozess, in dem um den Fortschritt zur Zielerreichung zu überprüfen, Indikatoren festgelegt und entwickelt werden. Es gibt da eine sogenannte Interagency Expert Group, der gehören Mitglieder der Nationalen Statistikkommission an. In Deutschland macht das das Statistische Bundesamt, die da Deutschland vertreten. Und die erarbeiten wiederum Indikatoren, wie man das eigentlich messen kann, was man in diesen Zielen festgelegt hat und damit auch schauen kann, wie weit man eigentlich gekommen ist in Bezug auf die Erreichung der Ziele. Das ist momentan noch ein Verhandlungsprozess. Ungefähr ein Drittel der momentan angedachten Indikatoren ist noch strittig. Das sind zum Teil methodische, statistisch-methodische Fragen. Zum Teil sind es aber auch ziemlich politische Fragen, weil man natürlich je nachdem, was man dann misst und wie man es misst, auch möglicherweise zu unterschiedlichen politischen Einschätzungen und Bewertungen kommt darüber, ob man es denn nun auch erreicht hat. Gut. Für die Überprüfung dann ist auf der nationalen Ebene jede Regierung selbst verantwortlich. Die Bundesregierung hat entschieden, dass sie die schon bestehende nationale Nachhaltigkeitsstrategie nehmen möchte, weiterführen möchte und an die nachhaltigen Entwicklungsziele weiter anpassen. Auch das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist ein Prozess, der momentan in Deutschland läuft und der bis im Herbst dann weiter geklärt sein soll. Gut, ich werde Ihnen im Folgenden nicht alle 169 Unterziele zumuten. Das können Sie sich dann beim Interesse auch selber nochmal anschauen bei der Agenda. Ich werde mich in der Darstellung der 17 Ziele vor allem auf die Ziele selbst beschränken und für jedes Ziel mal versuchen, ein Beispiel zu geben oder einen besonders interessanten Aspekt herauszustellen. Wie Sie sich vorstellen können, ist damit bei weitem nicht alles abgedeckt, was dann jeweils da nochmal an Konkretionen vorhanden ist. Ich möchte dennoch vorab, bevor wir in die Ziele einzeln reingehen, nochmal was vorausstellen, was, denke ich, ein wirklicher Wechsel oder ein Wandel an diesen Zielen ist und was eigentlich das wirklich Neue an diesen Zielen ist und was eigentlich auch dem Grunde nach sehr positiv zu bewerten ist insgesamt an den Zielen. Nummer eins, die Ziele gelten anders als die Millenniumsziele nicht nur für die Entwicklungsländer, sondern auch für die Industriestaaten. Sie sind in diesem Sinne wirklich universelle Ziele und definieren damit auch Ansprüche und Ziele für alle Länder dieser Erde. An vielen Stellen ist es auch gelungen, eine menschenrechtliche Perspektive hier mit einzutragen in die Agenda. Viele der Ziele berücksichtigen ganz bewusst die Perspektive der am meisten Betroffenen, der Schwächsten und der Ausgeschlossenen und stützen sich dabei ganz stark auf die Menschenrechte. Die Staaten verpflichten sich auch in der Erklärung, die besonders verletzlichen Menschen und Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen und dabei niemanden zurückzulassen. Leave no one behind ist eins der zentralen Schlagworte, die auch in dieser Agenda mit drin sind und die man ganz bewusst hier versucht hat, durch die Ziele hindurchzutragen, weil man in der Analyse eben auch merkt, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen, oft so die schlechtest gestelltesten 20% in Gesellschaften, ganz stark in der Gefahr stehen, abgehängt zu werden. Und auf diese Gruppen sich mal zuerst zu fokussieren, ist ja auch ein deutlich menschenrechtlicher Anspruch. Insofern finde ich es auch schön, diese Installation, die wir hier nochmal gesehen haben, denn auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte beginnt ja mit dem bekannten Artikel 1, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das Dritte, was meines Erachtens bemerkenswert ist, dass hier zuerst zum ersten Mal dezidiert versucht wird, die Bereiche von Entwicklungs- und Armutsbekämpfungsfragen und die Bereiche der Umweltfragen wirklich intensiver zusammenzuführen und zusammenzudenken. Wirklich zu schauen, was könnte es denn heißen, ein gutes Leben für alle im Rahmen der Grenzen, die uns unser Planet vorgibt und die uns unser Planet bietet, zu beschreiben. Und damit sind Sie sicherlich auch ein Ansatzpunkt zur Veränderung, zur Transformation von Gesellschaft. Gut, lassen Sie uns hineingehen in die unterschiedlichen Ziele. Das erste Ziel, das auch in den Millenniumsentwicklungszielen an der ersten Stelle stand, ist die Bekämpfung der Armut. Bereits wird hier
was ich auch schon gesagt habe, deutlich, dass was, sag mal, in den SDGs auch neu ist. Es geht hier eben jetzt nicht mehr allein um Armut in Entwicklungsländern und um das Ziel, den Anteil der absolut armen Menschen zu halbieren, denen nicht mehr als $1.25 täglich zum Überleben zur Verfügung steht. Es geht eben auch darum, wie das Ziel heißt, Armut in all ihren Formen und überall zu beenden. Und dabei ist dann eben nicht nur an materielle Armut zu denken, sondern an unterschiedlichste Formen von Armut, die zu sozialer und politischer Ausgrenzung führen. An Bildungsarmut zum Beispiel, um nur eins von vielen zu nennen. Dass die Industrieländer hier auch nicht ausgenommen sind und auch Deutschland unter diesem Ziel eine Aufgabe zu erfüllen hat, denke ich, zeigen auch die Daten und Fakten zur Armut in Deutschland, die zum Beispiel die Diakonie regelmäßig veröffentlicht. Sie werden sich erinnern, dass in den Millenniumsentwicklungszielen die Bereiche Armut und Hunger bekämpfen noch in einem Ziel zusammengefasst waren. Die nachhaltigen Entwicklungsziele trennen das jetzt in zwei Ziele und erweitern auch den Bereich der Bekämpfung des Hungers. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. So heißt das Ziel 2. Sie wissen, dass das Ziel, den Hunger zu bekämpfen den Anteil der Menschen, die hungern, an der Weltbevölkerung zu halbieren, bis 2015 nicht erreicht werden konnte. Noch immer leiden 800 Millionen Menschen an Hunger. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangel und Unterernährung. Die Weltgemeinschaft hat sich jetzt vorgenommen, bis 2030 den Hunger zu beenden. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 die Weltbevölkerung auf 8,5 Milliarden Menschen ansteigt. Eine Frage, die sich vielen von uns natürlich da aufdrängt, ist denn wirklich genug für alle da? Kriegen wir das überhaupt hin mit den Möglichkeiten? Die Weltgemeinschaft zumindest beantwortet diese Frage in dem zweiten Millenniumsziel mit einem klaren Ja. Allerdings, und da müssen wir uns nichts vormachen, setzt das viele und auch tiefgreifende Veränderungen in den unterschiedlichsten Ländern dieser Erde voraus, in der Art dessen, was wir und wie wir unsere Lebensmittel produzieren. Ich denke, auch da kann man von einem Paradigmenwechsel sprechen, den viele für diese Agenda mit diesen Ausdruck benutzen. Ich möchte hier nur mal ein Beispiel herausgreifen, was Entwicklungs- wie Industrieländer gleichermaßen betrifft, den Verlust von Lebensmitteln von der Produktion bis auf den Teller. Auf diesem Weg gehen global gesehen 2 Kilo an Nahrungsmitteln pro Tag und pro Person verloren. In den Entwicklungsländern liegen dabei die meisten Ursachen dafür in sogenannten Nachernteverlusten, also oft unzureichenden Möglichkeiten der Lagerung von Lebensmitteln, fehlenden Verwertungs- und Vermarktungsmöglichkeiten, zum Teil auch an schlechten Transporternten etc. In den Industrieländern wie in Deutschland werden viele Lebensmittel weggeworfen, nicht nur in privaten Haushalten, sondern auch zum Beispiel von Herstellern, die dadurch ihre Überproduktion eben vernichten. SDG 2 habe ich ja vorhin aber auch noch mal vorgelesen und Sie können es in der Überschrift auch noch mal lesen, will aber auch eine bessere Ernährung erreichen. Und das ist ganz eng verknüpft mit dem dritten Ziel, das sich zum Ziel setzt, ein gesundes Leben für alle Menschen und jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern. Diesem Ziel liegt ebenso wie dem zweiten Entwicklungsziel, dem mit dem Recht auf Nahrung ein Menschenrecht zugrunde liegt, hier eben das Recht auf Gesundheit als einem weiteren Menschenrecht zugrunde, das auch in dem internationalen Abkommen, in dem internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte niedergelegt ist, dessen Jubiläum, 50-jähriges Jubiläum der Ratifikation, wir ja in diesem Jahr noch begehen können. Ich möchte an dieser Stelle, sage ich mal, auf ein paar oder viele, also Was ich nicht will, ist jetzt hier mal eingehen auf die unterschiedlichsten krankmachenden Faktoren von Umweltbelastung etc. beispielsweise. Auch hier wird dann in den Unterzielen nochmal ganz klar versucht zu verknüpfen, welche Verbindung gibt es denn zwischen Umwelt und Armutsbekämpfungsfragen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal an die Ebola-Epidemie erinnern in Westafrika, die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation jetzt in jüngster Zeit 11.000 Menschen das Leben gekostet hat. Wir waren ja aber alle in großer Sorge, dass das sich noch bedeutend weiter und noch viel stärker ausbreiten könnte und eine noch viel größere Epidemie werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO kommt in ihrer Evaluation zu dem Schluss, dass ein wesentlicher Grund, dass sich das Virus so stark ausbreiten konnte, in der Überforderung der Gesundheitssysteme in den betroffenen Ländern lag. Und nicht nur die Regierungen vor Ort, sondern auch die Akteure der Entwicklungszusammenarbeit haben es hier, denke ich, an vielen Stellen versorgt, ausreichend viele und ausreichend ausgestattete Gesundheitszentren aufzubauen. Ein weiterer Grund, den die WHO nennt, war das geringe Wissen in der Bevölkerung über Übertragungswege und Übertragungsrisiken. Da sehen Sie es eben auch ein Aspekt über Aufklärung der Bevölkerung, eine bessere Ausbildung von medizinischem Personal, medizinischen Helferinnen und Helfern, der da hätte Leben retten können. Sie sehen damit aber auch, wie weiterhin relevant auch dieses Ziel heutzutage ist. Das leitet über zum vierten Entwicklungsziel, inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Bildung ist ein wesentlicher Schlüssel für Entwicklung und das gilt für Industrie wie für Entwicklungsländer gleichermaßen. Bildung ist ein Querschnittsthema, das allen SDGs zugrunde gelegt werden kann und es zum Teil auch wird. Auf der Homepage der Micha-Initiative wird dies für jedes einzelne, auch der nachhaltigen Entwicklungsziele, nochmal durchgespielt. Bildung entwickelt und verändert. Viele von Ihnen und uns können das wahrscheinlich an ihren eigenen Lebensläufen festmachen. Ich möchte ein Zitat nochmal aufnehmen, das die heute 18-jährige Malala Yousafzai, die Kinderrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin aus Pakistan, in ihrer Rede bei der Verleihung des Friedensnobelpreis 2014 nochmal zum Ausdruck gebracht hat. Ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Und ich denke, darum nicht mehr, aber auch bei weitem nicht weniger, geht es bei den nachhaltigen Entwicklungszielen auch, die Welt zu verändern. Es ist eine inzwischen nahezu von allen geteilte Überzeugung, dass Entwicklung nicht ohne eine gleichberechtigte und gerechte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens möglich ist. Deshalb formuliert das fünfte nachhaltige Entwicklungsziel Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Geschlechtergerechtigkeit ist zum Beispiel in unserer Arbeit bei Brot für die Welt ein sehr wichtiges Ziel. Da würde ich jetzt einfach mal kurz einen Schlenker machen auf ein Projekt, was wir mit einer Partnerorganisation in Kamerun durchgeführt haben und dass wir in einer Evaluation auch nochmal stärker durchgeschaut haben, was da eigentlich die Punkte sind, die man auch nochmal daraus lernen kann. Da haben wir geschaut, welche Auswirkungen hat eigentlich nachhaltige Entwicklung oder wie hängen Geschlechtergerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und die Stärkung von Frauen und Männern zusammen. Das war ein Demokratie- und ein sogenanntes Empowerment-Projekt in Kamerun, durchgeführt von einer Organisation, die heißt COMINSUD, das ist eine Abkürzung für Community Initiative for Sustainable Development, zusammen mit der Presbyterianischen Kirche in Kamerun. Diese Evaluierung hat deutlich festgestellt, dass sowohl Frauen als auch Männer, als auch Kinder in den Gemeinschaften deutlich profitieren, wenn Ungleichheiten in der Beziehung der Geschlechter hier reduziert werden. Das Projekt führte dabei einerseits zu Veränderungen sowohl auf der familiären Ebene, zum Beispiel gegen Fälle häuslicher Gewalt zurück, als auch auf persönlicher Ebene. Frauen übernahmen verstärkt Führungspositionen und beteiligten sich an politischen und öffentlichen Aktivitäten in ihren Gemeinschaften, aber auch in überregionalen Bezügen. Umgekehrt nahmen auch Männer da verstärkt dran teil und setzten sich für die Bildung von Frauen und gegen Zwangsheiraten ein. Auf gesellschaftlicher Ebene setzten Frauen ihre Rechte durch, besonders wenn es um Fragen dann ihres eigenen Besitzes und zum Beispiel ihre persönliche Freiheit nach dem Tod ihrer Ehemänner ging. Ich kann da gerne nachher noch mal ein bisschen was dazu sagen, wenn es da Interesse gibt in der Diskussion. Ich würde es hier erstmal dabei bewenden lassen. Ich gehe zum nächsten Ziel über, angesichts der fortschreitenden Zeit auch, dem SDG 6 Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser- und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. Unser eigenes Trinkwasser hier in Deutschland ist von sehr guter Qualität. Es gilt auch mit als das bestkontrollierte Lebensmittel, das wir hier haben. Sanitärversorgung macht uns eigentlich auch keine Probleme. Wasser benutzen wir sehr selbstverständlich. Aber wir wissen auch, dass der Zugang zu sauberem Wasser nicht für alle Menschen selbstverständlich ist. Vielleicht weniger bekannt ist, dass die UN-Generalversammlung schon 2010 das Recht auf Wasser als ein weiteres Menschenrecht anerkannt hat und in den Kanon der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte aufgenommen hat, die ich bereits kurz angesprochen habe. Dabei wird vor allem festgestellt, dass es sich bei Wasser um ein sogenanntes Enabling Right handelt, also ein Recht, das den Genuss anderer Rechte eigentlich an vielen Stellen erst möglich macht. Denn ohne das Recht auf Wasser wäre anderes gar nicht möglich. Das Recht auf Leben an vielen Stellen, das Recht auf Nahrung wäre nicht möglich. Auch das Recht auf Gesundheit ist ohne sauberes Trinkwasser und Sanitäreinrichtungen kaum vorzustellen. Also auch hier sieht man, dass viele der Ziele eine enge Verschränkung untereinander und miteinander haben, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Und die Gefährdung, sagen wir mal, des Zugangs zu Wasser, die wird dann später auch im 13. Ziel, dem Ziel zur Bekämpfung des Klimawandels und auch in dem Ziel 16, wo es um die Fragen von Frieden und gewaltsamen Konflikten geht, die sich ja an vielen Stellen auch um die Ressource Wasser ranken, dort noch einmal thematisiert. Um den Zugang zu Energie geht es in Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. Die Energiewende in Deutschland begann so richtig mit dem Ausstieg aus der Atomkraft oder zumindest dem Beginn des Ausstiegs aus der Atomkraft nach dem Unglück in Fukushima 2011. Seither bestimmt die Energiewende einen großen Teil der politischen und der gesellschaftlichen Debatten in Deutschland, wobei es da inzwischen noch um viel weitreichendere Fragen geht als damals noch in 2011. Es geht um die Frage, wie die Energiewende eigentlich ökologisch richtig, ökonomisch sinnvoll und dabei sozial verantwortlich gestaltet werden kann. Wir haben hier wieder die klassischen drei Pfeiler der Nachhaltigkeit, wie sie schon in Rio 1992 definiert wurden, nämlich die ökonomische, die ökologische und die soziale Nachhaltigkeit. Da sehen Sie aber auch, dass das gesellschaftlich nicht unumstritten ist, solche Fragen. Denn das Umweltministerium fordert beispielsweise jetzt die Abschaffung oder die Abschaltung aller Kohlekraftwerke. Und das Wirtschaftsministerium besteht weiterhin darauf, die Kohlekraftwerke am Netz zu lassen und sogar noch weitere modernere hinzuzubauen. Das ist nur ein Beispiel für solche gesellschaftlichen Konflikte, die Sie hier sehen. Die sehen Sie aber in anderen Ländern, in Indien beispielsweise oder in Indonesien, in genau dieser Schärfe auch. Aber was doch deutlich zu sagen ist, dass Deutschland hier wirklich eine internationale Vorreiterrolle spielt und auch sehr genau beobachtet wird, was Deutschland macht und ob und wie diese Wende gelingt. Denn wenn sowas in einem hochindustrialisierten Land wie Deutschland gelingen könnte, dann ist das sicher auch was, wovon viele sich erhoffen, da auch was zu lernen und was davon zu übernehmen. Ziel 8, dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. An diesem Ziel sehen Sie wie an kaum einem anderen die unterschiedlichen Interessengruppen, die dran gezerrt haben. Das sieht man schon beim Ziel und das sieht man auch bei den Unterzielen dann. weil hier doch sehr viele unterschiedliche Themenbereiche hineingebracht werden und auch Themenbereiche, die nicht unbedingt konfliktfrei untereinander sind. Sie wissen, dass es auch in vielen kirchlichen Kreisen große Diskussionen darüber gibt, über die Frage, ob tatsächlich nachhaltige Entwicklung bei gleichzeitig stetigem Wirtschaftswachstum eigentlich überhaupt möglich ist. Oder ob das immer mehr, das zum Teil von der Wirtschaft erfordert wird und von der der Wachstumsorientierung zugrunde liegt, nicht eher durch ein immer besser oder gleichzeitig auch ein immer weniger ersetzt werden muss. Es gibt da große Diskussionen, ob tatsächlich durch eine sogenannte Entkopplung von wirtschaftlichem Wachstum und technologischem Fortschritt wir es schaffen können, gesellschaftlichen Wohlstand beizubehalten, ohne die schädlichen Umweltauswirkungen unserer Gesellschaften weiter zu steigern. Bisher sagen die meisten Untersuchungen, dass man da, wo man versucht hat, Ressourceneffizienz noch sehr, sehr viel stärker zu fokussieren, es trotz allem zu einem gesamten Wachstum an Verbrauch gekommen ist, durch neue Bedarfe, durch andere Bereiche, die da angegangen wurden. Gut, den zweiten Bereich, der hier auch nochmal enthalten ist, menschenwürdige Arbeit, da hatten wir es vorhin schon mal kurz in dem Interview mit Stefanie Linner davon. Ich denke, viele Fälle der unterschiedlichsten Themen im Bereich Textilien sind Ihnen auch bekannt. Ich habe da gehört, dass Sie auch da mehrfach das schon als einen Schwerpunkt und als ein Kampagnenthema hatten. Der Fabrikzusammenbruch des Rana Plaza-Gebäudes in Dhaka in Bangladesch ist der letzte große Fall, der insgesamt bekannt ist. Ich werde hier jetzt nicht nochmal deshalb auf dieses Themenfeld eingehen, da wir ja auch schon ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Das Ziel 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Dazu ist auch bei den Millenniumsentwicklungszielen schon einiges gesagt worden, beziehungsweise bei den jetzt vorangegangenen SDGs. Es geht hier zum einen um saubere und umweltverträgliche Technologie, beispielsweise im Energiesektor, oder um gute Infrastruktur, beispielsweise in der Gesundheitsversorgung. Also hier sehen Sie auch die Verknüpfung der unterschiedlichen Bereiche und der Ziele. Auch hier wird es wieder eine Frage sein, sage ich mal, wie Regierungen ihre jeweiligen finanziellen Ressourcen verteilen auf die unterschiedlichen Bereiche. Erst vor kurzem wurde der Bundeshaushalt für 2016 verabschiedet. Der zeigt doch ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den 2,5 Milliarden, die für Innovation, Technologie und neue Mobilität zur Verfügung stehen, und den 5,7 Milliarden, die das Verkehrsministerium für Investitionen in die Bundesfernstraßen ausgeben will. Also Sie sehen, auch hier gibt es innerhalb der Gesellschaften durchaus unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in diesem Bereich, die nicht unbedingt zwingend immer sozusagen einem SDG-TÜV standhalten würden. Bei Ziel 10 möchte ich dagegen jetzt noch mal ein bisschen länger ausholen, weil das aus meiner Sicht wirklich qualitativ deutlicher Fortschritt auch noch mal ist gegenüber den Millenniumsentwicklungszielen. Ungleichheiten innerhalb von und zwischen Staaten verringern. Dieses Ziel wurde in den Millenniumszielen noch nicht als Ziel benannt, denn die konzentrierten sich, wie gesagt, vor allem auf die Entwicklungsländer und zogen die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Gütern und Chancen weder auf der nationalen noch auf der globalen Ebene in Betracht. Das ändert sich hier mit den SDGs, und das ist auch eine Antwort auf die Tatsache, dass man eigentlich deutlich feststellt, die unterschiedlichsten Untersuchungen in den letzten Jahren stellen fest, dass starke Ungleichheiten den Zusammenhalt innerhalb und zwischen den Gesellschaften gefährden. Ein sehr bekanntes Buch ist von 2009, glaube ich, von Richard Wilkinson und Kate Pickett. The Spirit Level heißt das, ist zur Lektüre sehr empfohlen, wo sie unterschiedlichste Länder vergleichen und da zu interessanten Aufschlüsselungen kommen, welche unerwünschten gesellschaftlichen Nebenwirkungen eine sehr hohe soziale Spreizung eigentlich insgesamt noch hat, neben der Armut, die dann eben in den Extremen oder im einen extremen Ende der Gesellschaft mit vorhanden ist. Es ist wirklich eine spannende Untersuchung. Es gibt da aber auch noch einiges mehr zu diesem Themenfeld. Ich denke, in Deutschland erleben wir das zum Teil momentan in der Flüchtlingsdiskussion deutlich, dass hier, sagen wir mal, eine existenziell bedrohliche Situation einerseits näher an uns herangerückt sind als Gesellschaft und wir auch hier bei uns in der Gesellschaft Abwehrreaktionen erleben, denke ich, vor allem von Menschen, die sich durch die Aufnahmekrise, würde ich es jetzt mal deutlich nennen, weil ich denke, wir haben eine Flüchtlingskrise, aber nicht hier in Europa, aber wir haben ganz klar eine politische und eine Aufnahmekrise in unseren Institutionen, hier eine gesellschaftliche Spaltung sehen kann, wo Menschen, die sich selber, sage ich mal, von gesellschaftlichem Abstieg bedroht sehen und die auch in den letzten Jahren durch gesellschaftliche Polarisierung hier noch stärker in eine prekäre Situation geschoben wurden, in einer Position wiederfinden oder meinen wiederzufinden, wo sie mit Menschen, die geflohen sind, um Wohnung, um Arbeit, um Wohlstand konkurrieren müssen. In den 90er Jahren war unsere Wahrnehmung von globaler Ungerechtigkeit und Ungleichheit noch sehr stark geprägt von der Wahrnehmung oder Vorstellung eines Nord-Süd-Gefälles, von sozusagen einer Zwei- oder Dreiteilung der Welt, in die reichen Länder einige Transformationsökonomien und die ärmeren oder Entwicklungsländer. Ich denke, das hat sich inzwischen etwas verschoben, die globale Geografie von Armut und Reichtum. Gerade mit dem wirtschaftlichen Erfolg von sogenannten Emerging Economies, wie zum Beispiel Indien, China, vielen weiteren, sieht man da deutlich, dass auch in diesen Gesellschaften wird zwar ein überdurchschnittlich wachsendes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf haben, in China beispielsweise Wirtschaft gewachsen von 1972 bis 2012 jeweils in einem Durchschnitt von 9,8%. Das hat der chinesische Staat zum Teil zu Maßnahmen der Armutsreduzierung genutzt. Große Teile der Erfolge, die wir bei dem ersten Millenniumsziel sehen können, kommen auch daher, dass China es hier geschafft hat, viele Menschen aus der extremen Armut mit herauszuholen. Klammer auf, interessanterweise sogar besser geschafft hat, als es beispielsweise Indien geschafft hat, was ja eigentlich kontraintuitiv ist, dass die größte Demokratie der Welt das jetzt nicht so gut schafft wie ein autoritäres Regime wie China. Aber dennoch ist auch in China und in Indien die gesellschaftliche Polarisierung ganz, ganz stark oder hat ganz, ganz stark zugenommen. Auch in China leben weiterhin annähernd 100 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Auf der anderen Seite hat die Einkommensverteilung in China inzwischen die USA eingeholt. Die höchste Zahl der Dollarmilliardäre kommt aus China. Und dann folgt Indien nach den USA und auf dem weltweit dritten Platz mit 111 Milliardären. Zum gleichen Zeit gibt es kein anderes Land auf der Welt, in dem so viele Menschen in absoluter Armut leben wie in Indien. Wir stellen hier fest, dass eben strukturelle soziale Ungleichheit, die ganz stark verankert und verfestigt ist, in den Gesellschaften vieler Schwellenländer ganz, ganz stark ganz gravierende Ausmaße angenommen hat, sich manifestiert in Einkommenskluften, aber auch in ganz starker langfristiger Ausgrenzung von Menschen aufgrund des Geschlechts, aufgrund der ethnischen Herkunft, aufgrund der Klasse in Indien auch. Und zum Teil auch aufgrund ihrer Rasse. Insofern ist das, denke ich, ein wichtiges Thema, was hiermit aufgegriffen wurde. Der eine oder die andere von Ihnen wird vielleicht die unterschiedlichen Theorien sozialer Gerechtigkeit, die in der Philosophie thematisiert werden, kennen. Und John Rawls, einer der bekanntesten liberalen Philosophen in den USA, sagt eben, oder sein zentrales Argument ist eigentlich, dass sich das Maß der sozialen Gerechtigkeit innerhalb von Gesellschaften daran bemisst, mit wie viel Ungleichheit eine Gesellschaft zu leben vermag. Und ich denke, das sind deutliche gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, die in den unterschiedlichsten Gesellschaften vielfach anstehen, weil wir zum Teil da eben ein deutliches Zunehmen der gesellschaftlichen Spreizung erleben. Gut, SDG 11 mag etwas abrupter Übergang erscheinen jetzt zu den großen gesellschaftlichen Herausforderungen oder ein ganz anderes Thema sein. Ich denke, es wird trotzdem in den nächsten Jahren eine bedeutend größere Bedeutung erhalten. Es geht darum, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Das ist, denke ich, insofern wichtig, da auch die Prognose sagt, dass 2030, wenn diese Ziele erreicht werden sollen, ca. 60% der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Sowohl in Entwicklungsländern und in Schwellenländern wie in den Industrieländern. Dort werden die meisten Ressourcen verbraucht, dort wird das Gros der Wirtschaftsleistung eines Landes erbracht, dort entsteht auch die höchste Umweltbelastung in Form von Abfällen, von Luftverschmutzung, von CO2-Emissionen. Auf der anderen Seite ist in den Städten der Bedarf an Grünflächen, an Freiräumen, an Freizeiträumen besonders hoch und die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts besonders groß. Und Sie können mir glauben, ich wohne in Berlin, ich weiß, wovon ich rede. Der britische Architekt Norman Foster, den wir hier auch zitiert haben, spricht von der Zukunft der Stadt als von einem Ort, an dem man sich gern aufhält oder anders gesagt, ein Ort, an dem gutes Leben möglich ist. Es wird dafür wahrscheinlich nie die eine Lösung geben können. Viele unterschiedliche kreative Lösungen auch in Städten werden gebraucht. Da werden aber auch möglichst viele Menschen innerhalb einer Gesellschaft oder einer Stadt dann jeweils mitwirken können und mitwirken müssen, um sowas zu gestalten. Ich habe mal eine Zeit lang in Genf gelebt. Und als ich da vor ein paar Jahren wieder hinkam, war ich ganz überrascht, was offensichtlich Menschen aus Plätzen, die bis dato oder die ich früher noch als so trostlose Unorte kannte, gemacht haben, indem sie dort einfach zum Beispiel irgendwo ein paar Bänke hingestellt haben oder so ein Ding, wo man Sitzgelegenheiten hat, ein paar Bänke. Das führte dazu, als ich dann abends auf dem Weg zum Hotel war, dass da Menschen abends draußen saßen, ihr gemeinsam zu Abend gegessen haben, auf dem Platz an diesen Bänken. Einige hatten noch eine Tonanlage auf den Platz gestellt und die Menschen tanzten Salsa auf der Plaza. Das fand ich fantastisch. Ein fantastischer Unterschied zu den 10 Jahren zuvor, als ich das letzte Mal gewesen war. Aber wie man Beteiligung sicherstellen kann, dass Menschen sich hier in die Gestaltung von Städten einbringen können, das wird sicher ein wichtiges Thema sein. Das 12. Ziel führt zu einem Aspekt, der auch für Städte, aber auch deutlich darüber hinaus eine Rolle spielt und den Sie ja auch in Ihrer Beschäftigung schon länger mit thematisiert haben, im Bereich nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster gestalten in unseren Gesellschaften. Ein Ziel, das sich nicht nur, aber auch ganz besonders an die Industriegesellschaften richtet, aber auch an die Menschen und die Schwellenländer, die dem auch ganz stark nacheifern. Da geht es um unseren Lebensstil. Und dabei einerseits um die Frage, welche ökonomischen, ökologischen und sozialen Kosten durch ihn verursacht werden und andererseits darum, wer diese Kosten zu tragen hat. Wir haben kürzlich eine Studie herausgegeben, die diesen Fragen an 3 Beispielen nachgeht. Die wurde im Januar veröffentlicht unter dem Titel Mein Auto, mein Kleid, mein Hähnchen. Ich habe Ihnen ein paar Exemplare da hinten auf den Tisch gelegt. Nehmen Sie sich mit, aber nutzen Sie auch die Möglichkeit, das online anzugucken, weil meine Kollegen haben mir zugesagt, dass die Online-Nutzung des Ganzen sowohl auf unserer Website wie auch bei Facebook und noch allen möglichen anderen Gadgets, die es da so gibt, irgendwie nochmal etwas interessanter und interaktiver sein sollen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn Sie es ausprobieren mögen, nutzen Sie auch die Möglichkeit. Da zeichnen wir Wertschöpfungsketten nach an unterschiedlichsten Beispielen. Beim Beispiel Auto möchte ich es mal kurz herausgreifen. Da wird Ihnen sicher auch bekannt sein, sagen wir mal, dass die ökologischen und die sozialen Probleme hier vor allem auf den ersten beiden Stufen der Lieferkette, vor allem bei der Rohstoffgewinnung und dann bei der Rohstoffweiterverarbeitung geschieht. Vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo dann die stärksten Umweltauswirkungen anfallen. Da ist es schon eine Frage, wie jetzt zum Beispiel Automobilunternehmen hier ein Tracking ihrer Zulieferer machen. Sie haben die meisten da auch eben Verhaltenskodizes, wie wir es auch aus dem Textilbereich kennen. Aber wie die eingehalten werden, wie die überprüft werden, wie die nachgehalten werden, ist eine herausfordernde Aufgabe. Ich gehe jetzt nicht nochmal intensiver drauf ein. Gut, ich mache SDG 13, 14, 15 etwas schneller und etwas zusammen. Hier geht es um die Gemeingüter Luft, Meer und Land. Und damit Gemeingüter zur fairen Nutzung aller Menschen. Ziel 13 bezieht sich dabei ganz stark auf die Folgen des Klimawandels und formuliert hier als Ziel, umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Heute, am 22.04., dem Internationalen Tag der Erde, unterzeichnet Bundesumweltministerin Hendricks, oder hat es schon getan, vermutlich obwohl mit den 6 Stunden könnte es gerade noch dabei sein, das internationale Klimaabkommen, was Ende letzten Jahres in Paris ausgehandelt wurde. Hier wird in den SDGs nur darauf Bezug genommen, weil man gesagt hat, wir müssen hier nicht alles wiederholen, was in dem Klimaabkommen steht. Wir wollen es hier aber nochmal bekräftigen, dass das, was wir dort als Staatengemeinschaft verhandelt haben, auch gilt und auch in diesem Zielkatalog mit aufgenommen ist. Der Schutz der Meere ist der Gegenstand von Ziel 14. Der hat auch natürlich im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine hohe Bedeutung. Da verändern sich Ökosysteme im Meer, Oberflächen, Temperaturerwärmung des Meeres, Anstieg des Meeresspiegels, aber auch die Frage, sagen wir mal, nach dem Ökosystem Meere und wie die Überfischung durch internationale Trawler auch die Lebensbedingungen von Menschen beispielsweise in Westafrika mit beeinflussen. Das ist ein großes Thema, auch ein Thema, bei dem ein Kollege bei uns im Haus sich intensiv befasst. Wenn Sie dazu also nochmal spezifische Expertise brauchen, sprechen Sie uns an. Landökosysteme ist der Inhalt des 15. Ziels. Auch das ist eng verknüpft mit dem Ziel 1, Armut bekämpfen, und mit dem Ziel 2, Hunger bekämpfen oder Hunger beenden. Gesundheit fördern, und auch bei Ziel 13 gibt es da intensive Verknüpfungen. Ich will hier nur mal eine nennen, gerade in Bezug auf Verknüpfungen Klimawandel und Land. Es gibt eine große internationale Diskussion darüber, inwiefern die Landwirtschaft als Klimaemittent hier mit in Regelungssysteme einbezogen werden kann und einbezogen werden muss. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, hier nochmal deutlich drauf zu schauen, welche Landwirtschaft einen Großteil der Emissionen und wo sie die erzeugt. Da kann man ziemlich deutlich feststellen, dass das unsere Landwirtschaft hier im Norden ist und dann an vielen Stellen die ganz stark industrialisierte Landwirtschaft und weniger die bäuerliche Landwirtschaft. Und wenn man dann auf Anpassungssysteme zugeht in den Klimaemissionen hier, dann muss man da auch ganz deutlich drauf schauen, wer verursacht eigentlich wie viel und wer muss dann auch wie viel der Anpassungsleistungen tragen. Das sind mit hoher Sicherheit nicht Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Entwicklungsländern. Gut. Das vorletzte Ziel, SDG 16, gab es nicht in den Millenniumszielen, aber es ist sehr, sehr grundlegend für eine gelingende Entwicklung. Es lautet, friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, und ergänzt dann in der Langfassung noch, allen Menschen Zugang zu Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen. Es geht hier also um gute Regierungsführung, um Good Governance im weitesten Sinne, die eigentlich erst Voraussetzungen für gerechte und friedliche Entwicklung schafft. Und wenn wir uns anschauen, wo die Erfolge in Bezug auf die Verwirklichung der Millenniumsziele am geringsten waren, dann sind es eigentlich durchgängig Staaten mit fragiler Staatlichkeit, mit Regierungen, die nur auf dem Papier existieren, aber kaum durchsetzungsfähig sind innerhalb ihrer eigenen Gesellschaften, zum Teil aber auch in Ländern, in denen ganz starke Gewaltkonflikte vorherrschen. Hier sind die größten Armutstaschen, wie man das in der Forschung nennt. Und hier ist sicher einer der größten Baustellen. War aber auch das aller umstrittenste Ziel bis ganz zum Schluss, weil es viele Staaten gab, die überhaupt keine Lust drauf hatten, dass das hier drin steht. Und das letzte Ziel, das Ziel 17, ist ein Ziel zur globalen Partnerschaft, die notwendig ist, um diese Agenda umzusetzen. Die Gesamtagenda ist in 5 Ps geordnet gewesen. Partnership ist das letzte davon. People, Planet, Peace, Prosperity und Partnership. Und die Partnerschaft ist sozusagen das letzte der Ps, die hier mit verwirklicht werden sollen. Sie werden sich an Millenniumsziel 8 erinnern, da stand auch schon was von globaler Partnerschaft drin. Das beschränkte sich aber eigentlich auf die Verpflichtung der Industrieländer, Geld zu geben an die für die Entwicklungszusammenarbeit. Und so wichtig das ist und so wenig erreicht das an vielen Stellen auch noch ist, das 0,7%-Ziel zu erreichen, so geht das doch hier über dieses sehr reduzierte Partnerschaftsverständnis der Millenniumsziele hinaus. Industrieländer sind eben nicht mehr hier nur Geldgeber, sie sind auch Partner mit eigenen ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungszielen. Gut. Damit beschließe ich die Übersicht und wollte nochmal ein paar Punkte, nochmal, die ich vorhin schon genannt habe, aber damit es nochmal im Gedächtnis bleibt, hier ein oder ins Gedächtnis rufen. Die Ziele sind menschenrechtsbasiert. Sie gelten zweitens universell. Sie verbinden drittens Armutsbekämpfung und Umweltfragen. Und sie sind damit hoffentlich im besten Sinne transformativ, dass sie dafür sorgen können, dass eben breitere Transformationen, gesellschaftliche Veränderungsprozesse gestaltet werden können. Es hängt von der Umsetzung ab, ob diese große, ich benutze jetzt einen Begriff des wissenschaftlichen Beirats globale Umweltveränderung der Bundesregierung, diese große globale oder diese große soziale und ökologische Transformation gelingt oder ob sie misslingt. Wir haben hier, jetzt werden Sie mich fragen, vielleicht nachher, was machen wir nun mit der Agenda? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt nicht gut? Wie soll man das insgesamt bewerten? Ich denke, gemessen an dem, was vielleicht nötig wäre als Agenda zur Rettung der Welt, ist es an vielen Stellen nicht überall ausreichend. Gemessen an dem, was in solchen internationalen Verhandlungsprozessen möglich ist, würde ich es als einen positiven diplomatischen Unfall bezeichnen, weil viele der Bremser, glaube ich, zu spät gemerkt haben, was da tatsächlich substanziell drinsteht und es dann auch nicht mehr wirklich möglich war, in einem Verhandlungsprozess das Paket nochmal aufzuschnüren. Die Abwehrschlacht hat sich dann auf die Umsetzungsmechanismen verlegt und da hat man versucht, das so unverbindlich wie möglich zu gestalten in der Rechenschaftslegung der Staaten untereinander. Worauf es jetzt, denke ich, ankommt, ist, dass ambitionierte Staaten vorangehen. Deutschland ist da auch durchaus willig, das zu tun und zu sagen, schaut mal, so machen wir das bei uns, so wollen wir das bei uns tun und umsetzen in Deutschland. In Deutschland gibt es da eben, wie gesagt, Überlegungen einer Verknüpfung mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, mit der ganzen Architektur, die wir im Nachhaltigkeitsbereich haben, das auch auf eine breitere gesellschaftliche Grundlage zu stellen, aber auch zu gucken, gibt es vielleicht Möglichkeiten, hier Wirtschaft und Zivilgesellschaft als gesellschaftliche Akteure noch mal stärker mit einzubinden in die Umsetzung. Gut, ich bin jetzt schon etwas drüber, aber vielleicht doch noch zuletzt auf die kantische Frage, was sollen wir tun, zum Ende zu kommen. Wir, das sind Einzelne, das sind aber auch Gesellschaft und Gemeinschaft und vielleicht auch Kirche. Ich denke, jede und jeder Einzelne kann was tun. Das eine ist, sich die globalen Zusammenhänge bewusst zu machen, sie sich nicht egal sein zu lassen. Das ist etwas, was Sie tun als Engagierte, als Menschen, denen das nicht egal ist, als Menschen, die sich dafür engagieren, die versuchen nachzuvollziehen, welche Auswirkungen diese Ziele oder Politiken haben, die diese Ziele eben nicht erreichen und was man hier persönlich wie auch gesellschaftlich tun kann. Ich denke, das gilt auch für Kirchen. Auch Kirchen können hier einiges tun in ihren eigenen Strukturen. Viele von Ihnen werden es aus Gemeinden oder aus anderen kirchlichen Gremien kennen, dass hier oftmals die Strukturdebatten überwiegen. Oh, unsere Gemeinde schrumpft oder unsere Kirche schrumpft und das Geld wird weniger oder es muss umverteilt werden. Das kann schnell dazu führen, dass man das eigentlich Wichtige aus dem Blick verliert. Ich denke, dass es durchaus eine Möglichkeit ist, sich hier als Einzelne auch mit zu engagieren und immer wieder auch diese Themen auf dem Tableau zu halten. Zu den Fragen des Lebensstils und des Konsums, ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, da lassen sich viele Vorschläge für das eigentlich eigene Verhalten ableiten, die dazu dienen, den ökologischen Fußabdruck der Einzelnen zu reduzieren, die in Bezug auf faire Beschaffung beispielsweise hingehen. Mir ist es wichtig, nochmal deutlich zu sagen, es gibt da Möglichkeiten, aber es gibt eben auch eine Grenze des ethischen Konsumenten. Und ich glaube nicht, dass der 100% ethische Konsument gesellschaftlich durchsetzbar ist. Einerseits, weil er auf einem Sockel beispielsweise von Emissionen aufruht, die wir einfach sozusagen mit uns tragen, dadurch, dass unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem so aufgebaut ist, wie es ist. Und auch dadurch, dass ein 100% ethisches Verhalten und Einkaufsverhalten wahrscheinlich von niemand aus den unterschiedlichsten Gründen zu realisieren sein wird. Hier braucht es auch politisches Engagement. Ich freue mich zu sehen, dass das auch innerhalb von der Micha-Initiative immer wieder mitverfolgt wird. Insofern ist ein weiterer Schritt, dass sich die einzelnen Engagierten auch in der Kirche drüber und drüber hinaus sich aktiv ins politische Geschehen einbringen. Und hier auch in Bezug auf die Agenda ihre Regierungen die Verantwortung nehmen und sie anspornen und ihnen Verstöße nicht durchgehen lassen. Deutlich zu sagen, liebe Leute, hier habt ihr ein Kohärenzproblem. Und hier steht was drin in diesen Zielen. Und was ihr hier beispielsweise in der Wirtschaftspolitik treibt als Deutschland, das geht so nicht. Ich denke, dazu sind wir auch auf Kooperation angewiesen, auch auf grenzüberschreitende Kooperation. Und da bin ich auch der Überzeugung, dass Kirche und Religionsgemeinschaften ein deutliches Potenzial haben. Ich selbst komme aus einer Kirche, die wirklich international verfasst ist. Aber viele von Ihnen kommen auch wahrscheinlich aus Kirchen und Gemeinschaften, die auch internationale Vernetzung und Bezüge haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Pfund, mit dem wir wuchern können als Kirche, was nicht viele haben, was wir auch wirklich nutzen können, indem wir schauen können, wie können wir unsere Vernetzung über die unterschiedlichsten Ländergrenzen hinweg dafür nutzen, diese wirklich globale und wirklich universelle Agenda in unseren jeweiligen nationalen Bezügen mit umzusetzen. Kirche und Religion hat hier eine Kraft. Das ist ein größeres Thema, was momentan auch in der entwicklungspolitischen Diskussion ist. Ich denke, man sollte sich nicht in die Tasche lügen und sagen, Religionen können alles besser oder machen alles besser. Religion ist ein sehr ambivalenter Faktor und wir wissen auch, dass Religion viel Schaden anrichten kann, wenn sie für andere gesellschaftliche Zwecke missbraucht und polarisiert wird. Aber ich denke, es gibt auch Potenziale, die wir als Kirchen- und Religionsgemeinschaften deutlich haben. Und ein Potenzial ist, denke ich, auch da gemeinsame Maßstäbe für verantwortungsvolles ethisches Handeln bereitzustellen. Das braucht Politik an vielen Stellen und das, denke ich, können auch die evangelischen Kirchen und die anderen Glaubensgemeinschaften aus ihrem Glauben heraus einbringen in solche Diskussionen. Und das ist auch was, worum wir gebeten werden. Ganz deutlich, in den Klimaverhandlungen war das immer wieder, dass uns unterschiedlichste Verhandlungsführer da auch als Verbund kirchlicher Hilfswerke, als Act Alliance gebeten haben, haben gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der mal hier sozusagen den moralischen Kompass vorgibt. Weil im Klein-Klein von Verhandlungsdynamik kommt das wahrscheinlich zu wenig raus. Ich denke, auch Kirchen sind selbst aufgefordert zu Akteuren zu Akteuren des Wandels zu werden, denn so eine größere Transformation braucht eben auch eine spirituelle Transformation, davon bin ich fest überzeugt. Kirche hat aber auch großes Potenzial als Institution und hat da auch ganz schön viel Geld, das nicht überall nach ethischen Kriterien angelegt ist, hat ganz schön große Diakoniewerke, die nicht überall ökofaire Beschaffung betreiben und. Es gibt da viele Bereiche, wo man nochmal ansetzen könnte. Ich will zum Schluss kommen, weil ich schon ein bisschen über die Zeit bin. Ich habe versucht, Ihnen einen Parforce-Ritt durch die 17 Ziele zu geben. Sie haben die Möglichkeit, sich das nochmal natürlich nachzuschauen, nochmal versucht, ein bisschen anzudeuten, welche Umsetzungsschritte es gibt und was wir auch als Einzelne tun können. Der Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen hat gesagt, die sehr große soziale und ökologische Transformation und Veränderung ist ein wissensbasierter Suchprozess. Insofern bin ich gespannt, wie wir gemeinsam nach Möglichkeiten und Lösungen suchen, um diese sehr ambitionierte Agenda in, mit und durch Deutschland und mit unseren Möglichkeiten auch hier in unserer Gesellschaft umzusetzen. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange durchgehalten haben. Bin gespannt auf noch ein wenig Gespräch, das wir jetzt vielleicht hier im Plenum haben können, aber dann auch gerne nochmal in der persönlichen Diskussion heute Abend. Ich bin jetzt noch hier und stehe zur Verfügung, muss dann morgen leider etwas früher los, als Sie zum Frühstück kommen. Deshalb wünsche ich Ihnen dann, falls wir heute Abend nicht mehr ins Gespräch kommen, alles Gute, viel Erfolg für Ihr Treffen hier und herzlichen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank an dich schon mal. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du jetzt so lange durchgehalten hast. Das ist ja auch immer kein kleines Paradestück, wenn man zu der fortgeschrittenen Uhrzeit auch noch so lange alles beisammenhalten muss in sich und um sich. Ich finde, da waren schon ziemlich viele gute Steilvorlagen für uns dabei. Ich finde es auch ganz schön und dankenswert, dass du so oft betont hast, dass wir ja auch schon am einen oder anderen Eck aktiv sind. Da bilden wir uns zwar nichts drauf ein, aber das finden wir trotzdem schön, dass ich mich ja über die letzten 10 Jahre auch immer in diesem Feld von Glaube, Lebensstil, Politik und diesem ganzheitlichen Ansatz, Gemeinde zu leben und nach außen auch zu tragen und zu strahlen, bewegt hat und entwickelt hat. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch auch die eine oder andere Synapse noch mal ein bisschen angezerrt hat, was der Thorsten Göbel jetzt alles so uns offeriert. Und wünsche mir auch vielleicht, dass wir noch ein bisschen da noch mal nachziehen in dieser Schiene, was sind unsere großen Chancen? Ich denke, bei so vielen großen Zielen und großen Gedanken ist immer die Gefahr, dass die große Wucht und Masse der Ziele allein einen schon ein bisschen erschlägt und ohnmächtig dastehen lässt. Und darum geht es ja aber bei Micha, dass wir immer wieder die kleinen Fragen auch stellen und die kleinen Schritte machen und so gemeinsam voranbewegen. Jetzt haben Katja und ich uns schon bewaffnet mit den Mikros und würden dann zu euch eilen, wenn ihr denn Fragen hättet. Und dann dürft ihr einfach schon mal anfangen zu schießen eigentlich. Gibt es denn schon Anmerkungen, Rückfragen, Verständnisfragen? Jawohl, ich eile, ich komme. Vielleicht sagt einfach mal kurz eure Vornamen, dann lernen wir bei der Gelegenheit auch gleich noch was über euch.
Ich heiße Christoph Belgard. Ich habe eine Frage, wird das die ganzen Ziele nicht durch die Freihandelsprotokolle torpediert? Ich habe heute Morgen im Radio zufällig gehört, dass Ecuador ein Verfahren am Hals hat, weil es die Wasserversorgung verstaatlicht hat. Das wäre zum Beispiel so ein Thema.
Ja, ist so. Genau, das ist ein ganz klares dieser Problem, ja, dass man sich hier auf was geeinigt hat, aber dass natürlich in anderen Politikbereichen zum Teil was ganz anderes gemacht wird. Und das kohärent auszugestalten anhand dieser Agenda, das ist eine ziemlich heftige Aufgabe. Denn wie Sie auch wissen werden, ist es nicht nur in Deutschland so, dass beispielsweise Umwelt- oder Entwicklungsministerien an den jeweiligen Kabinettstischen eine bedeutend geringere und kleinere Rolle spielen als beispielsweise ein Wirtschaftsministerium, das dann meistens federführend für solche Aushandlungen von Freihandelsverträgen und solche Dinge zuständig ist. Zum Teil wird es ja versucht, hier zu verknüpfen, Freihandelsabkommen auch mit sozialen und ökologischen Kriterien und auch diese Diskussion, die es mal innerhalb der Welthandelsorganisation gab, dass die Einhaltung sozialer und ökologischer Kriterien ein Handelshemmnis sei und eben deshalb nicht zulässig, ist eigentlich diskussionsmäßig, glaube ich, auch einigermaßen vom Tisch. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das konterkariert genau die Zielerreichung hier in vielen Bereichen.
Ich habe gerade gesehen, wir haben mehrere Hände, die sich so langsam emporheben. Wir sammeln einfach mal. Gell? Der Thorsten ist noch fit, der kann da auch mehrere Fragen am Stück sich merken. Ich laufe jetzt hier einfach mal in die Mitte.
So, Peter Dietz, hallo. Ich wollte nur fragen, die Entwicklungsziele, sind die jetzt ausschließlich von der UN quasi, so wie Sie es vorhin gesagt hatten, entwickelt worden oder waren da noch andere Organisationen mit dabei?
Daniel Ostertag. Meine Frage schließt an das, was gerade gefragt wurde. Wie verbindlich sind denn diese Ziele? Oder ist das jetzt einfach eine sozusagen freiwillige Agenda? Wer sich dran halten möge, der tut das. Unter Druck vielleicht der Zivilgesellschaft, aber es gibt letztlich auch keine Sanktionen, wenn das nicht geschieht. Oder eben doch? Und wenn ja, wie sehen denn diese aus, diese Sanktionsmöglichkeiten?
Ich habe jetzt gerade auf der einen Folie gesehen, vielleicht beim ersten Ziel zum Beispiel, das Thema Armut. Da stand dann unten Entwicklungspotenzial Deutschland, eine Definition, was denn jetzt eigentlich genau, wie denn jetzt eigentlich genau Armut definiert ist. Mhm. Ist das so anerkannt? Denn da stand was von mittleren Einkommen. Ich glaube, das ist zumindest, also was denn jetzt das mittlere Einkommen ist, ist also zumindest strittig und wie das statistisch zu ermitteln ist.
Wir machen an der Stelle mal kurz einen Stopp, um die Antworten jetzt erstmal zu hören und dann geht's weiter. Also merken die Fragen bitte.
Okay, die erste Frage war, nur die Vereinten Nationen, von Ihnen, Herrn Dietz, nur die Vereinten Nationen oder von wem wurde das erarbeitet? Ich sagte es ja vorhin mal, es gab sozusagen Gremien innerhalb der Vereinten Nationen, die, sagen wir mal, so ein bisschen außerhalb der sonst üblichen Kategorien lagen, die jetzt erstmal nicht zwischenstaatlich waren, eben speziell dieses High-Level Panel of Eminent Persons, wo unterschiedlichste Personen erstmal ad personam hineinberufen waren und ob ihrer jeweiligen Fachkenntnis in diesen Bereichen. Das Interessante aber ist, und das ist auch, sagen wir mal, das andere, das Neue zu den Millenniumszielen, die ja eigentlich vor allem innerhalb des UN-Hauptquartiers entworfen wurden und dann noch zum Teil von Jeffrey Sachs, dem US-Wirtschaftswissenschaftsprofessor, noch mal mit unterstützt wurden und formuliert wurden, dass das diese Ziele jetzt tatsächlich ein zwischenstaatlicher Prozess waren. Also die Organisation oder die Mitgliedstaaten der UN haben diese Ziele verhandelt und miteinander beschlossen. Das hat natürlich dann nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn es sozusagen von einem Sekretariat sozusagen ein Vorschlag ist, sondern wenn sich alle 193 Mitgliedstaaten darauf geeinigt haben. Mitgewirkt ist ein bisschen offener Begriff. Ja, es gab einen relativ partizipativen Prozess, an dem die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen sich über Online-Formate, über Anhörungen, über regionale Konsultationen und was weiß ich alles in den unterschiedlichen Stufen der Prozesse mit beteiligen konnten, ihre Meinung einspielen darüber, was in den Zielen drin sein sollte, was wichtige Themen sind, wie die ausformuliert sein könnten, speziell in dem Prozess, der aus Rio plus 20 herkam, gibt es eine ganz strukturierte Form der sogenannten Stakeholder-Beteiligung, wo über diese sogenannten Major Groups bestimmte gesellschaftliche Gruppen auch regelmäßig mit reingeholt wurden in die Diskussion. Inwiefern das nun überall jeweils dann ernst genommen wurde oder inwiefern dann da in dem Forum Diplomaten drin sitzen und ihre Zeit absitzen, sei mal dahingestellt. Wir haben schon den Eindruck, dass in der politischen Arbeit, die wir hier in Deutschland gemacht haben, als Brot für die Welt, gegenüber den Ministerien, die für Deutschland da verhandelt haben, also das Umweltministerium und das Entwicklungsministerium und das Auswärtige Amt, dass da doch einiges auf offene Ohren gestoßen ist von den Vorschlägen und dann sich auch zum Teil sogar direkt dann wieder in den Texten wiedergefunden hat. An Veränderungen auch in den letzten Stufen nochmal. Daniel Ostertags Frage, Verbindlichkeit und Sanktionen, das ist kein völkerrechtlich verbindliches Dokument. Sonst hätten wir wahrscheinlich in 25 Jahren noch keins, wenn es das wäre. Oder vielleicht erst in 25 Jahren, sage ich mal, realistisch. Insofern gibt es auch keine Sanktionen. Es gibt der Review-Mechanismus soll vor allem auf der nationalen Ebene stattfinden. Insofern ist es den Mitgliedstaaten selbst überlassen, wie sie das machen wollen. Das ist natürlich, wenn man es jetzt rein formal sieht, erstmal ziemlich schwach. Und es gibt auf globaler Ebene ein gegenseitiges Berichtssystem innerhalb eines Gremiums, das heißt High Level Political Forum. Das ist erstmal relativ schwach. Ich denke aber doch, dass es, wenn es, sagen wir mal, eine Koalition der Ambitionierten gibt, die es jetzt zum Teil schon gibt und der sich auch Deutschland angeschlossen hat, die jetzt sagen, so, und jetzt gehen wir voran und zeigen mal und schieben das an, was wir mal machen wollen, dann denke ich, kann es da schon so einen positiven Spin geben, das voranzuschieben und da auch sagen wir, einen positiven Wettstreit nach oben geben. Das zumindest ist meine Hoffnung diesbezüglich. Jetzt wollte ich noch einen Punkt sagen, aber er ist mir gerade rausgegangen. Sorry, fällt mir vielleicht nachher
wieder ein. Der kommt bestimmt wieder.
Gut. Dann war noch die Frage nach der Definition von Armut. Ja, da spielen natürlich jetzt Definitionen von Ungleichheit und von Armut sehr stark rein. Wir haben eine absolute Armutsdefinition auf weltweiter Ebene. Das ist die von der Weltbank und die mit 1,25 Dollar, ich glaube, es ist auch irgendwann, zumindest ist es in der Diskussion, es jetzt leicht anzuheben, irgendwie auf 1,30 Dollar. Das wird jetzt nicht so richtig viel ausmachen in der statistischen Erhebung. Das ist eine ganz starke, an absoluten Zahlen orientierte Definition. In Deutschland und in Europa haben wir Armutsmessungen, die sich an relativer Armut orientieren und damit auch eben das Maß gesellschaftlicher Ungleichheit mit abbilden. Insofern verbindet sich das ganz gut mit Ziel 10, aber natürlich ist damit jetzt in absoluten Zahlen ein deutlich anderer Besitzstand gemeint. Das ist völlig klar und deshalb ist es da auch so ein bisschen, dass man dann Äpfel mit Birnen vergleicht, möglicherweise. Nichtsdestoweniger, denke ich, ist die Diskussion, die wir bei Ziel 10 haben, eine, die uns vielleicht auch perspektivisch in diese Richtung führen kann. Denn absolutes Einkommen ist nicht zwingend immer eine richtig gute Aussage darüber, welche Lebensmöglichkeiten Menschen tatsächlich haben. Es mag Menschen, es gibt relativ viele Menschen, wenn die einigermaßen, sei mal, mit ihrer Landwirtschaft ganz gut klarkommen, zur Selbstversorgung und ein bisschen was verkaufen können, dann haben die zwar vielleicht nicht sehr viel mehr als den $1,25 am Tag in Cash in der Hand, aber sie können einigermaßen zum Teil über die Runden kommen. Dagegen wird wahrscheinlich jemand, der in einem Slumgebiet lebt, in einer Stadt und nur $1,25 hat, noch dazu, was weiß ich, in einer Gesellschaft, die extrem polarisiert ist wie Namibia, der wird sowas von brutalst abgehängt und ausgeschlossen sein, dass es extrem schwierig ist. Ja, also deutsche Armutsmessung ist etwas anders. Was wir dennoch feststellen können, ganz klar im Trend, ist, dass auch diese Formen von Armut im Sinne von relativer Armut und gesellschaftlicher Ungleichheit in Deutschland deutlich zugenommen hat in den letzten 10 Jahren, sogar im innereuropäischen Vergleich relativ stark. Das ist in ähnlicher Form in einigen osteuropäischen Gesellschaften so. Es ist nicht generell so in Europa, das kann man auch nicht sagen, aber in Deutschland ist es im europäischen Vergleich relativ stark.
Ich würde es ganz kurz mal so machen können. Alle, die jetzt noch eine Frage hätten, mal kurz die Hand heben, dass ich das mehr an... Oh yes. Okay, dann machen wir es so. Ich will jetzt niemanden abhängen, aber wir sind wirklich schon ziemlich weit oben im Zeitspektrum. Ihr fasst euch ganz kurz mit den Fragen und du fasst dich bitte ganz kurz mit den Antworten. Okay. Dann kriegen wir noch einige hin. Hier habe ich vorhin schon jemand sozusagen übergangen.
Ja. Also ich habe 2 Fragen, aber ganz kurz... Einmal, inwiefern spielen Konzerne überhaupt eine Rolle, wenn man solche Definitionen findet und Agendas aufsetzt? Weil wenn Ecuador verklagt werden kann, weil sie das Wasser wieder verstaatlichen, damit die Konzerne keinen Gewinn mehr draus schöpfen, ist das doch erschreckend. Das ist das eine. Und das zweite ist Respekt. Wie weit ist überhaupt ein Afrikaner, wie weit wird überhaupt ein Afrikaner, ein Asiate gleich betrachtet wie ich?
Dein Mikro ist wo? So, da geht's weiter. Jawohl.
Geht das? Ah ja. Ich sehe bei diesen ganzen Punkten das Hauptproblem immer noch, und da ist nicht deutlich drauf zurückgekommen, die Bevölkerungsvermehrung auf der Erde. Und mit der Bevölkerungsentwicklung hängt ja auch wiederum die Produktion der Landwirtschaft zusammen. Also auch Wasserverbrauch, Vergiftung durch Spritzmittel und so weiter und Dünger, was ja auch angesprochen wurde. Also das ist eine furchtbare Spirale. Also das ist das Hauptproblem, dass wir einfach zu viele Menschen haben. Und zu viele Menschen, die diesen Anspruch haben an diese 17 Punkte hier, die kann man gar nicht alle bedienen. So, und mir kommt es fast so vor, als wenn die Landwirtschaft zum Beispiel jetzt noch zusätzlich angefeuert wird durch diese Not, so nach dem Motto, wir können ja die ganze Welt ernähren, wir brauchen nur noch Land und ja.
So, Schluss. Jetzt kommt die nächste, hoffentlich viel kürzere Frage.
Thomas Kröck. Ich möchte noch mal anhaken bei der Frage nach dem Engagement. Sie haben sehr schön dargestellt, dass die SDGs ja viel weiter sind als die MDGs, dass auch Industrieländer gefragt sind. Das heißt, wir haben jetzt statt 8 Zielen 17. Wie kann man sowas umsetzen, wenn man sich als Micha-Gruppe engagieren will? Ist das nicht viel zu breit? Verzettelt man sich da? Was könnte man da tun?
So, hier machen wir mal wieder einen Stopp. Jetzt bin ich gespannt auf deine kurzen Antworten. Sind da noch viele?
Gut, also okay. Rolle von Konzernen. Ja, zum Teil haben sich Unternehmen und auch Konzerne mit engagiert in der Erarbeitung der Agenda. Das spürt man zum Teil auch ab in Bezug auf das, was da drin steht oder was da eben auch nicht drin steht. Das sei mal an dieser Stelle dahingestellt, aber wenn es um die Verpflichtungswirkung geht, ist das tatsächlich eine große Frage. Das erleben wir jetzt momentan auch in den Diskussionen um den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte hier in Deutschland, aber genauso über die Frage eines verbindlichen Abkommens zum Bereich Wirtschaft und Menschenrechte auf internationaler Ebene, wo dann allem, was dann über Freiwilligkeit und hinausgeht, dann es große Bedenken gibt. Die Frage nach dem Thema Respekt ist mir ehrlich gestanden jetzt zu groß, wenn ich nur kurz antworten darf, weil das müssen wir wahrscheinlich sehr lang ausholen. Bevölkerungswachstum, landwirtschaftliche Produktion, zu viele Menschen, wie soll das alles zusammengehen? Ja, wir haben einen deutlichen Run auf die Flächen, auf die landwirtschaftlichen Flächen, zum Teil für die Ernährungsproduktion, zum Teil auch in sogenannten Landnutzungskonkurrenzen für andere Bereiche. Agrotreibstoff ist einer der größten Konkurrenten um Land in diesem Bereich und um die Nutzung der Fläche. Ich denke, es ist also momentan, wenn man, sagen wir mal, davon ausgeht, dass man die Auswirkungen des Klimawandels einigermaßen in den erhofften Grenzen halten kann, wäre vermutlich je nach Berechnung durchaus genug Fläche und Möglichkeit da, Menschen zu ernähren. Auch wahrscheinlich noch eine deutlich größere Weltbevölkerung. Die Frage ist, welche Art von Ernährung? Was sicher nicht auf die Dauer gehen wird, ist riesige Sojaplantagen in Brasilien oder sonst wie, deren Erträge vor allem für die Futtermittelproduktion hier verwendet werden. Das ist, denke ich, eine deutliche Anfrage, zum Beispiel an den Bereich Fleischkonsum, wo wir sicher deutlich runterkommen müssen insgesamt von den Werten, die zumindest wir hier haben, aber denen, sage ich mal, auch andere Länder oder Menschen in anderen Ländern sehr stark nacheifern, Beispiel China. Fleischessen gilt als ein Signal, dass man es gesellschaftlich geschafft hat, und solange das so ist, haben wir ein echtes Problem. Aber wie gesagt, auch Flächennutzung für andere Bereiche ist hier ein deutliches Problem. Also die unterschiedlichsten Berechnungen sagen, es gibt schon die Möglichkeit, eigentlich genug für alle zu produzieren. Der Klimawandel setzt dem zu, indem da Flächen verloren gehen und dann zum Teil auch unwiederbringlich verloren gehen. Und die Art und Weise, wie die Fläche momentan genutzt wird, ist auf die Dauer definitiv so nicht nachhaltig. Zumal, wenn es mehr Leute werden und mehr Bedarf da ist. Das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Engagement. Wir versuchen auf deutscher Ebene jetzt ziemlich breite gesellschaftliche Koalitionen zu schmieden, die deutlich über den Bereich der Entwicklungsorganisationen, die zum Beispiel im Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen sind oder in dem gemeinsamen Verbund mit den Umweltorganisationen, die stark da hineingehen, wie können wir die Sozialverbände mitnehmen, wie können wir, sagen wir mal, unterschiedlichste weitere gesellschaftliche Gruppen in diese Diskussion mit hineinnehmen, denen das jetzt auch nicht unmittelbar zwingend eingängig ist, dass das jetzt auch eine Agenda ist, die auch Sie und uns mit hier betrifft in Deutschland. Und ich denke, sag mal, sowas kann man durchaus auch auf lokaler Ebene machen. Eine Idee 92 aus der Rio-Konferenz für nachhaltige Entwicklung war ja eigentlich diese Idee, zum Beispiel sowas wie lokale Rio-Agenda-Gruppen zu gründen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für eine Micha-Ortsgruppe mal eine interessante Idee sein kann, mit, wenn es sowas gibt, der lokalen Diakoniestation oder dem, was weiß ich, dem lokalen Umweltverband zusammen zu gucken und zu sagen, okay, was haben wir hier drin und welche der Bereiche sehen wir in unseren Handlungsfeldern hier als besonders wichtig an und wo wollen wir jetzt mal gemeinsam was machen? Einfach mal als eine mögliche Idee, um auch hier nochmal nachzudenken, wie können wir hier über unseren engeren Bereich von Entwicklungsfragen hinausdenken, vielleicht auch in der lokalen Umsetzung. Darf ich doch noch kurz einen Punkt, den ich vorhin aufgrund der Zeit nicht gesagt habe, der mir aber trotzdem ein wichtiges Anliegen ist. Ich glaube, was durchaus auch ein wichtiges Anliegen, wenn nicht von uns als kirchlichen oder christlichen Akteuren ist oder eine Möglichkeit, auf die wir durchaus auch vertrauen können und dürfen, ist gemeinsames Beten dafür, dass es Menschen gibt, die sich die Umsetzung dieser Ziele auch zu eigen machen und anheimstellen und sich gemeinsam dafür engagieren. Das sollte man nicht vergessen. Ich bin da durchaus vertrauensvoll, dass auch das Gebet eine Kraft ist, die uns hier verbindet mit Menschen aus anderen Kirchen, aus anderen Religionsgemeinschaften auch und die da auch eine wichtige Kraft werden kann.
Amen dazu, würde ich sagen. Wir haben dir auch ganz in diesem Sinne noch ein kleines Micha-Überraschungspaket, das jetzt keine Überraschung mehr ist, weil es nicht verpackt ist, zusammengestellt. Und zwar ganz unten drunter liegt dabei mein Favorit, das ist die Stimme erheben CD. Da sind 17, gell, 17 pralle Stücke. Siehst du mal, sind es zur Anbetung mit dem Thema und dem Herzstück soziale Gerechtigkeit drauf. Ich weiß nicht, du hast sie noch nicht. Stimmt das? Siehst du? Und jetzt kannst du dir das quasi auch nochmal gleich in Live-Form zu Gemüte führen, weil wir jetzt gleich noch von unserer fundamental wunderbaren Die Stimme erheben Band zwei Lieder daraus, eins, ihr habt euch reduziert, auch so, hören werden. Und da können wir uns gleich gemeinsam eingrooven. Aber nochmal an dieser Stelle ein sehr, sehr großes und herzliches Dankeschön an deine wertvolle Zeit und deine wertvollen Inputs jetzt für uns.
Vielen Dank.
Vielen Dank.